Heute soll es ja wieder ein heißer Tag werden. Eventuell sollen sogar wieder Rekordtemperaturen erreicht werden. Ich weiß nicht, wer fiebert darauf, wer freut sich über neue Rekordtemperaturen? Ja, eins, zwei, drei sind doch ein paar wenige gut. Ja, okay, ihr wollt nach Afrika in die Elfenbeinküste, das sei euch gegönnt. Ja, gut, wenn man da was zu trinken hat. Und Uwe und ich haben dazu was vorbereitet. Uwe, komm, wir machen das mal gemeinsam.
Nehmen wir so ein bisschen aus. Ja. Mhm,
genau, ist gut. Das reicht.
Ich glaube, Rosemarie, du kannst wirklich mal einen Schluck Wasser. Ja, ja, also genieß es.
Wohl bekommst. Tja, so ist das manchmal im Leben, ne? So ist das manchmal im Leben. Manchmal bekommt man so einen Schluck Wasser, der gut tut. Und manchmal sieht man nur, dass andere den bekommen. Und man hätte es doch gerne selbst. Das ist so eine kleine Veranschaulichung. Genau das hatten wir, die Reaktion hatten wir auch erwartet. Eine kleine Veranschaulichung, die im übertragenen Sinn ganz viel mit unserem Leben zu tun hat. Es gibt so etwas wie Durststrecken, das ist das Thema ja. Wie Durststrecken im Leben. Zeiten, in denen einfach nichts vorangeht. In Zeiten, in denen man auf Wasser, sagen wir mal, auf Unterstützung wartet, aber es kommt keine. Suchend schaut man sich um und entdeckt vielleicht, dass es bei dem Nachbarn viel besser klappt, aber bei einem selbst nicht. Und womöglich spitzen sich solche Durststrecken im Leben für einen Christen nochmals zu. Denn schließlich sind wir doch als Christen diejenigen, die von Gottes Gegenwart und seinem Handeln in unserem Leben reden. Was ist eigentlich, wenn das zu erfahrende Handeln Gottes in den heißen Zeiten unseres Lebens ausbleibt? Wenn wir so dringend Wegweisung Gottes bedürfen, aber es kommt keine? Was ist denn, wenn sehnsuchtsvolles Wirken Gottes im eigenen Leben erbeten wird, aber es geschieht einfach nichts? Ob da der Blick zu dem Nachbarchristen hilft, der aus der eigenen Sicht so gar nicht so nötig hätte, dass Gott jetzt da eingreifen müsste und was erscheinen müsste? Nein, aber er erzählt am laufenden Band, passiert das. Warum nicht ich? Warum immer der andere, die andere? Mein Eindruck, es gibt auch unter uns einige, etliche Personen, die sich in dieser oder ähnlicher Situation befinden. Vielleicht sogar schon über viele Jahre in einer solchen Situation befinden. Personen, die inzwischen schon so weit gekommen sind, dass sie sich fragen, hat mich denn Gott verlassen? Hat er sich von mir abgewendet? Andere machen die Erfahrung, immer die anderen. Und ich? Ich brauche das doch ganz dringend, aber ich erlebe es nicht. Und das liegt nicht an der Unaufrichtigkeit des Herzens, des eigenen Herzens, nein. Geistliche Durststrecken im Leben, die gibt es, ja. Nicht nur bei dir, die gibt es auch bei mir. Und die hat es bereits auch vor unserer Zeit bei anderen Christen gegeben. Auch sie mussten das erleben. Und das ist nicht gleichbedeutend, dass Gottes Geist in dieser Zeit nicht in ihrem Leben anwesend gewesen wäre. Trotzdem gibt es manchmal ganz herausfordernde Durststrecken. und ist mir ehrlich, das auch mal zum Thema zu machen. Uwe hat den Psalm 23 vorgelesen und anhand dieses Psalms möchte ich das einmal verdeutlichen. Dieser Psalm Davids, Psalm 23, er ist ein Lebenspsalm und er beschreibt die ganz unterschiedlichen Phasen im Leben. Da gibt es, damit beginne ich, schöne und sonnige Zeiten. Ich beginne mal, ich lese mal die ersten Verse. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keine Not. Er bringt mich auf saftige Weiden, lässt mich ruhen am frischen Wasser. Er gibt meiner Seele neue Lebenskraft. Ja, sonnig. Das sind schöne Zeiten. So positiv ins Auge stechend malt David sein erstes Bild und beschreibt einige seiner Zeiten im Leben. Das hat er erlebt. Es ist alles in Hülle und Fülle da, was gebraucht wird. Zeiten, die gefüllt sind mit Liebe und mit Freude. Zeiten, in denen man einfach glücklich ist, weil alles zu gelingen scheint. Zeiten, in denen die Seele Atem holen kann. Okay, das ist nicht unser primäres Thema heute. Es geht ja um Durststrecken des Lebens. Aber ganz auslassen möchte ich das auch nicht. Denn ich hoffe, wir kennen solche Zeiten auch in unserem Leben. David weiß zumindest darum, und ich finde das beachtlich, er stellt diese Zeiten bewusst in eine Verbindung mit Gott. David, ein erprobter Taktiker, Stratege, Führungspersönlichkeit, zudem musikalisch und ja, dichterisch sehr begabt. Dieser Mann klopft sich nicht auf die eigene Schulter. Er hat erkannt, diese schönen Zeiten des Lebens sind zu genießen, aber sie wurden letztendlich durch Gottes Wirken auch an mir und im eigenen Leben möglich. Er verschlingt diese Zeit nicht einfach, sondern er genießt sie. Es ist ihm eine von Gott geschenkte Zeit. Und mit dieser Anerkennung sagt er Gott Danke. Er sagt Gott Danke. Vielleicht ist genau das auch dieser Gedanke, der uns womöglich von David unterscheidet. Doch wenn dem so ist, so weiß David, dann leben wir ehrlicherweise recht oberflächlich. So ein blödes Schaf, ne? Hauptsache, es hat was zu fressen vor sich, frisst und dann weiter und guckt weiter und blökt mal zwischendurch. Und freut sich in dem Moment über die gute Nahrung, aber vergisst eigentlich, in welchem Zusammenhang das steht. Vergisst, wem es das alles zu verdanken hat. David begibt sich nicht auf diese Ebene. David formuliert seinen Dank mit einem Psalm. Lieder, Psalmen sind ja Lieder, also kreativ. Wie danken wir? Die Frage will ich auch stellen. Wie danken wir, es ist unsere Art, Gott für die schönen und guten Zeiten in unserem Leben zu danken. In den Zeiten, in denen wir so richtig aufatmen können. Ich möchte Mut machen. Werden wir doch auch kreativ im Danken. Im Danke sagen. Und verschlucken wir diesen Dank nicht als selbstverständlich, als nehmen wir es einfach hin. Und es wird mal erwähnt in einem Nebensatz. Ich weiß noch, vor vielen Jahren, die Grenzöffnung nach Osten wurde sichtbar, war da und wir brachten eine der Hilfstransporte, brachten wir nach Moldawien. Ich kam dort in ein Kinderheim. Da erzählten die Betreuer, fragten ihr, was gibt es denn zu essen? Wir hatten auf dem LKW geladen, sie führten uns in den Keller runter, da lagen Rüben für die Kinder. Das war das Essen. Die Kinder hatten ein Kleidungsstück, ich habe es glaube ich schon mal erzählt. Bei manchen war das ein T-Shirt, bei manchen war das eine Hose, bei manchen war das ein paar Schuhe. Glaubt ihr, dass ich dankbar geworden bin? Für das, was Gott schenkt, da erlebt man das nochmal ganz anders. Dankbarkeit. Lassen wir Dank nicht so im Nebensatz verschwinden in unserem Leben. Ich habe so den letzten Gedanken hierzu, zu diesem Abschnitt benannt auch, wo wir wirklich Danke sagen, das bewusst kreativ gestalten. Da, und da kommen wir mit zu unserem Hauptthema gleich, da machen wir so etwas, da füllen wir wie ein Wasserreservoir. Wie ein Wasserreservoir für Durststrecken des Lebens. Aber ich komme mal zweiten Gedanken jetzt zu den Durststrecken des Lebens. Der Psalm 23 geht ja weiter. Vers 4 lautet, und ob ich schon wanderte im dunklen Tal. Und ob ich schon wanderte im dunklen Tal. Oh ja, David, großer Mann aus dem Alten Testament, der kennt solche dunklen Zeiten. Nur zu Genüge. Und er schreibt hier, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Also wandern ist ein Ausdruck für eine längere Zeit. Nicht nur mal kurz hineinschauen oder Spaziergang machen. Er hat sich dort in dunklen Tälern seines Lebens lange aufhalten müssen. Wie war das? Wenn ich mich recht erinnere, waren es, glaube ich, 7 Jahre, die er verfolgt wurde und als Abschaum der Gesellschaft irgendwo in der Wüste, in Höhlen, sich versteckt hatte. Mit einigen ruchlosen Männern, heißt es da im Alten Testament, Papyrus. Das war kein Zuckerschlecken. Da waren die Temperaturen nicht nur einmal so warm, wie es wahrscheinlich heute wird oder so, sondern die Rekordtemperaturen wurden öfters erreicht. David musste es erleben. Und die außenpolitischen Erfolge, die der Mann hatte, der wurde König oder ja dann und hat dann auch viele Ländereien, Besitztum erworben. Ja, das waren riesen Erfolge in der Geschichte Israels. Aber die können nicht über das Chaos hinwegtäuschen, das bei ihm in der Familie vorherrschte. Er musste mit ansehen, wie seine eigenen Kinder sich gegenseitig versuchten umzubringen. Wir lieben Eltern. Da guckt man gerne hin, ne? Von wegen. Und dann musste er als Vater vor seinem eigenen Sohn fliehen, weil genau dieser das auch vorhatte, den Vater zu töten. Da erlebt man dunkle Zeiten. Da wird es schwierig. Dunkle Zeiten, die auch die Psyche stark beeinflussen können. Dunkle Zeiten, in denen auch Christen heute rufen, Jesus, wo ist denn deine Hilfe? Wo ist denn dein Eingreifen? Wo ist denn deine Veränderung? Wir haben in der Gemeinde Menschen, die durch dunkle Zeiten herausgefordert sind, Durststrecken. Menschen, die mit der Perspektive in ihrem Leben zu kämpfen haben. Vielleicht sind unsere Durststrecken, unsere dunklen Zeiten sind anders, aber nicht weniger gewichtig. Nicht leichter. Da gibt es diese Konflikte in der Familie, die schon über einige Jahre sind und man spricht nicht miteinander. In einem Gespräch drauf komme, ja, wann hast du denn das letzte Mal mit deinem Sohn telefoniert oder gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war letztes Jahr zum Geburtstag. Eine Karte geschickt. Nein, wir sprechen nicht miteinander. Oder sind Verschuldungen, die sind eingetreten, weil arbeitstechnisch sich was verändert hat. Und man merkt, es wächst trotz der niedrigen Zinsphase einem über den Kopf. Was soll man jetzt machen? Arbeitslosigkeit. Oder Krankheiten, die anhaltend sind und wo man merkt, ich kann das körperlich nicht mehr, was ich eigentlich machen müsste. Ist das, wenn so Demenz anfängt einzusetzen? Das kann schon dunkel werden. Oder die Konsequenzen verpatzter Lebenschancen, die man selbst zu tragen hat, diese Konsequenzen. Klar könnte Jesus in dem allen eingreifen und er könnte das verändern, das wäre gar nicht schwierig für den, oder? Der könnte das. Aber wir leiden manchmal darunter, dass wir davon so wenig wahrnehmen, dass das so ist. Oder deine dunklen Zeiten, das sind eher tote Zeiten. Vielleicht läuft äußerlich gesehen alles okay, aber da ist bei dir leer. Ist auch eine geistliche Leere. Die Leere mit Doppel-E. Es fehlt einfach Gottes Erfahrung. Die ist nicht da. Andere reden darüber, aber ich habe sie nicht. Du kannst deine dunklen Zeiten, deine Durststrecken besser benennen als ich. Es sind deine. Du weißt darum, wenn ich darum rede. Und wenn David um solche Zeiten in seinem Leben weiß, die sein Leben bedrohen, dann ist es doch umso erstaunlicher, wie er jetzt in dem Psalm fortfährt. Und jetzt wird es langsam interessant. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. So eine steile Aussage, oder? Ich fürchte kein Unglück. Die wird nicht jeder machen. Also es gibt ja von Dietrich Bonhoeffer so ein bekanntes Lied von guten Mächten. Und da gibt es eine Strophe drin, da bin ich sehr zurückhaltend, die zu singen und gar in einer Gemeinde zu singen oder an einem anderen Platz. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, gefüllt des Leids bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern. Hallo! Welch eine steile Aussage. So fürchte ich kein Unglück, schreibt David hier. Na David, wenn du das so formulieren kannst, dann muss da ja was dahinter stehen. Dann musst du doch irgendwie eine handfeste Begründung liefern, warum das so ist in deinem Leben. Und David liefert sie. Es geht im Psalm 23 weiter, denn du bist bei mir. Schlicht, aber deswegen nicht weniger tiefgreifend beschreibt David seine Begegnung mit Gott in dunklen Zeiten. Du bist bei mir. Okay, das kann jeder sagen. Wie ist denn das? Wie wird es denn jetzt konkreter? Und David schließt so eine Beschreibung an, in der Art und Weise, wie er das denn persönlich erfahren hat in seiner Geschichte. Und das ist die Formulierung, dein Stecken und Stab trösten mich. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und diese Beschreibung, das ist, wenn wir uns noch vorstellen, das ist noch eingefügt in das Bild des Hirten. In das Bild des Hirten, der auf der Wanderung ist mit seiner Herde. Und auf dieser Wanderung in dunkle Täler kommt. Ich muss ein bisschen ausholen, um das Bild auch, dass wir es fassen können, was damit gemeint ist. Hat mit der Geografie Israels zu tun. Im vorderen Orient ist Regen ja nicht ein Dauerzustand, sondern es kommt immer mal wieder, genau, ihr seht das schon, kommt immer mal wieder und ist ungleichmäßig über das Jahr verteilt. Wenn es regnet, dann regnet es ganz stark. Und wenn es so stark regnet, dann muss viel Wasser plötzlich abfließen und dann gibt es so Rinnsäle, die bauen sich aus, die haben sich vertieft. Wadis nennt man die. Ja? Seht ihr, die Erde rausgewaschen, den Fels runter, links und rechts Wadis. Solche Bereiche musste ein Hirte mit seiner Schafherde musste er durch. Also von der einen Seite auf der Höhe irgendwo den Abstieg finden, runter, durch das Tal durch und irgendwo auf der anderen Seite wieder hoch, um auf die nächste Weide zu kommen. Diese Wadis sind manchmal, sieht man auf dem linken Bild, sind manchmal sehr eng. Und manchmal sehen dann die Schafe, wenn sie da durchziehen, sehen sie den Hirten vorne. Und für so eine Herdentiere ist es sehr wichtig, immer zu wissen, wo ist denn der Hirte? Dein Stecken und Stab trösten mich. Wenn der Hirte da durchzog, dann topfte der immer mal wieder, jetzt muss ich das Mikrofon mal nehmen, mit dem Stab auf den Stein. Und das war in dem Wadi mit den Felsen rundherum wie sowas wie, der Schall kam zurück, da hörte man überall, der Hirte ist da, der Hirte ist, ich sehe ihn zwar nicht, als Schaf, sage ich mal jetzt mal im Bild. Aber ich höre das Klopfen. Ich höre das Klopfen seines Stabes. Und das war das sichere Zeichen, der Hirte ist da. Und das beruhigte die Tiere. Und dieses alltägliche Bild, das nimmt David hier auf in dem Psalm 23. Wenn er über die Art und Weise spricht, in denen er die Nähe, mit der er die Nähe Gottes auch erfahren hat. In dunklen Zeiten seines Lebens, in Durststrecken seines Lebens. Ja, es gibt Zeiten, in denen David die Nähe Gottes nicht gespürt hat. Zeiten, in denen die Warum-Fragen ihn und uns auch nicht losgelassen haben. Zeiten, in denen Licht am Horizont fast so verlöschen drohte. Klopf doch mal die biblischen Berichte selbst darauf ab. Mir ist aufgefallen, nahezu bei jeder größeren biblischen Gestalt tauchen solche Durststrecken auf. Okay, wir haben sie vielleicht nicht so häufig thematisiert, die sind nicht so schön zu thematisieren. Lieber redet man von großen Wundertaten Gottes und weniger von diesen Durststrecken. Aber sie gehören zum Leben. Ich nenne mal ein paar Namen, ich muss die Geschichten gar nicht erzählen, dem einen oder anderen fallen dann gleich dazu was ein. Abraham zum Beispiel, Isaak, Jakob, also die Stammväter Israels, alle Durststrecken, Samuel, David, Jeremia, Petrus, Paulus. Für sie alle gehörten Durststrecken, geistliche Durststrecken zum Leben. Und nun kann man ja nicht sagen, das wären Menschen, denen es an Glauben gemangelt hätte. Mag ich nicht, möchte ich nicht behaupten. Aber mir hat das gezeigt, unser Gegenüber ist immer noch der souveräne Gott. Es ist der souveräne, selbst handelnde Gott. Der nicht verfügbare Gott. Und das muss auch Christen, die uns als Christen, die wir den Heiligen Geist haben, auch gesagt werden. Der souveräne Gott. Das heißt nicht, dass Gottes Geist nicht mehr im Leben, in unserem Leben als Christen anwesend wäre. Doch. Aber wie er sich zeigt und wie er handelt, darin ist er souverän, unabhängig von uns. Und das trifft uns heutzutage enorm schwer. Warum? Weil in unserer Zeit alles sofort verfügbar sein muss. Geht doch mal in ein Geschäft und schaut euch was an, sagt, ich möchte gerne den und den, das und das irgendwas haben. Und dann sagt der Verkäufer, ja, haben wir nicht hier, kann ich bestellen, in 3 Wochen würde das kommen. Danke. Dankeschön. Ich gehe nach Hause, ich google das gerade und lasse mir das per Post bestellen. Es kommt, übermorgen spätestens ist es da und habe ich den Schnellliefer-Service, kriege ich es schon morgen. Oder WhatsApp-Nachrichten. Es muss sofort reagiert werden, sofort muss alles da sein in der Welt. Wir sind es nicht mehr gewohnt, es muss verfügbar sein. Warten zu können. Gottes Charakter lässt sich durch unsere heutige Zeit aber nicht umprägen. Das ist ein trostloser Versuch. Diese biblische Formulierung aus den Sprüchen taucht auch in den Psalmen auf. Harre des Herrn ist nur nicht nur ganz alt, ist auch uncool, oder? Warten, anhaltend warten darauf, uncool, muss gleich sein. Hab keine Zeit zu warten. Leben geht weiter. Aber Gott lässt sich davon nicht umbringen. Nee, er handelt zu seiner Zeit. Und da gilt es für uns manchmal, Stille auszuhalten. Stille auszuhalten. Und damit haben wir Schwierigkeiten. Das verschärft unsere Durststrecken. Und gut ist es, wenn du bei solchen Verschärfungen, erinnerst du dich an das Wasserreservoir, was ich am Anfang mal benannt hatte? Wenn du dann aus diesem Wasserreservoir schöpfen kannst, Wenn du daraus schöpfen kannst, dass du weißt, Gott ist mir begegnet. Wenn du daraus schöpfen kannst, dass es gute Zeiten gegeben hat in deinem Leben und du dankbar für Gottes Handeln in diesen guten Zeiten bist, die dich erreicht hat. Aber dann, nach längerer Zeit vielleicht, dann sind sie wieder da, die Signale der Anwesenheit Gottes, dieses Klopfzeichen, von dem David hier nannt. Dieses Klopfzeichen. Gott wurde für David wieder der Wahrnehmbare, der mit ihm Gehende, der Führende. Aber was ist denn mit diesem Klopfzeichen? Dritter Gedanke, Klopfzeichen Gottes hören. Wie ist das denn? Wie sehen denn heute solche Klopfzeichen vielleicht aus? Da berichten Menschen, ich lese in der Bibel und ich verspüre plötzlich Gottes Anrede und Gottes Zuspruch. So, als wäre dieser Bibelabschnitt nur für mich geschrieben worden. Kennst du das aus deiner eigenen Erfahrung? Hast du gemerkt beim Bibellesen oder wir haben ja feiern ja gleich Abendmahl, gibt es Karten, bei den Karten stehen meistens ein Bibelvers drauf, vielleicht dieser Vers, ein Losungsvers, deine Bibellese, dass du auf einmal spürst dir, hier redet Gott zu mir. Lass die anderen stehen und sitzen, ist ganz egal, hier redet Gott. Er spricht mich an, er benennt das, was eigentlich niemand weiß, aber hier kommt es zum Tragen und er redet in diese Situation hinein. Oder erfährt ein Mensch bei einem Krankenbesuch eine solch mutmachende Begegnung. Das ist ja manchmal ganz wechselhaft. Manchmal ist es derjenige, der als Kranker besucht wird, der sagt, ja, dass du gekommen bist, ist mir eine echte Hilfe gewesen. Und manchmal ist es aber auch so, dass man denjenigen, der jemanden einen Kranken besucht, da rausgeht und sagt, boah, das war jetzt was für mich. Oder man betet mit jemandem gemeinsam, so wie ich es vor 14 Tagen erlebt habe, und man merkt, wie richtig Kraft daraus hervorgeht, die verändert in dein Leben eingreift. Oder Jesus lässt uns einen Gottesdienst erleben, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir wirklich in die Gegenwart Gottes treten können und Gott zu uns sprechen kann. Andere haben einen Traum. Und in diesem Traum kommt Jesus vor. Und Jesus gibt eine klare Botschaft in diesem Traum. Persönliche Botschaft, ja. Klopfzeichen. Ich könnte es fortführen. Besser noch, wir würden es untereinander erzählen. Was sind denn Klopfzeichen im eigenen Leben? Wo habe ich sie erlebt, diese Klopfzeichen Gottes? Was haben sie bewirkt in meinem Leben? Wo haben sie mich neu fokussiert? Klopfzeichen, letzter Satz dazu. Klopfzeichen sind selten Hammerschläge. Klopfzeichen sind selten Hammerschläge. Zinzendorf, der alte Liederdichter, formuliert es in einem Lied schon so, Gottes Führung fordert Stille. Gottes Führung fordert Stille. Also Klopfzeichen zu hören, heißt auch manchmal zur Ruhe zu kommen. Eigene Besinnung zu haben, heraus aus der Hektik. In der Hektik ist manches los. Und so ein Klopfzeichen überhört man dann ganz schnell. Gönn dir doch in der jetzt vor uns liegenden Sommerzeit, gönn dir eine Zeit dieser Ruhe, dieser Besinnung, wenn du ein Klopfzeichen Gottes erwartest. Letzter und abschließender Gedanke. Wieder aus Psalm 23, der Schluss, ich habe es überschrieben, Willensentschluss. Ich werde bleiben. Ich werde bleiben. Dafür geht nämlich in dem Psalm 23 noch einen Schritt weiter in seiner Lebensbeschreibung. Er gewinnt aus dem Vertrauen zu Gott und der Rückschau auf sein Leben Kraft jetzt für die Zukunft nach vorne. Kraft für die Zukunft. Und er formuliert das in den letzten Versen des Psalms so: Gutes und das herzliche Erbarmen Gottes wird mir folgen mein Leben lang. Gutes und das herzliche Erbarmen Gottes werden mir folgen mein Leben lang. Na? Das ist eine Einsicht, wenn die von Herzen kommt, ist zu beneiden, oder? Er hat sich entschieden, David hat sich entschieden, der Verheißung Gottes ein stärkeres Gewicht zu geben als den jeweils aktuellen Empfinden, den jeweiligen Gefühlen. Der Verheißung Gottes ein stärkeres Gewicht geben als meinen aktuellen Gefühlen. Das nennt man Wachstum im Glauben. Wachstum im Glauben. Wo Gottes Verheißung mehr zählt als das, was ich fühle. Und wo das geschieht, da gräbt sich Gewissheit der schützenden und bewahrenden Hand Gottes, auch in Durchstrecken, in ein Leben ein. Wo die Verheißung Gottes das starke Gewicht hat. Die Gewissheit gräbt sich ein, die wird sowas wie ein Fundament. Man weiß, darauf kann ich bauen. Das ist Verlass, dass Gottes Verheißung zählt. Und das meint Paulus, wenn er im Epheserbrief dann auch so schreibt: Und der Friede, der von Christus kommt, er regiere in euren Herzen. Der Friede, der von Christus kommt, also nicht das, was ich machen kann, sondern das, was Christus dann in mein Leben hineinlegt. Diese Ausgewogenheit. Diese Ruhe. Der Friede, der von Christus kommt, der regiere in euren Herzen. Das Bewusstsein, dass Gottes Herz an ihm hängt, und sein Leben nie und nimmer achtlos an Gott vorbeigeht. Das gibt David den berechtigten Mut, in sonnigen wie auch in dunklen Zeiten, wie auch in Durststrecken des Lebens, auf Gott zu vertrauen. Und so fasst David zum Ende dieses Psalms seiner Lebensbeschreibung den Entschluss. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer. Das Haus Gottes, das Haus des Herrn, das ist der alttestamentliche Begriff für den Ort der Gegenwart Gottes. David weiß, ihm kann in seinem Leben nichts Besseres passieren, als in dieser Nähe Gottes zu leben, mich hier aufzuhalten. Da wird sein Leben auch in Durststrecken gesegnet. Da schaut Gott ihn freundlich an. Wenn David bei ihm bleiben möchte, bei Gott selbst. Auch in Durststrecken des Lebens. Welchen Entschluss fasst du am Ende dieser Predigt? Vielleicht hat Jesus es geschenkt, dass du dich in den beschriebenen Lebensphasen des Davids irgendwo wiedergefunden hast. Womöglich hast du ihn ähnlich wie David auch die Gegenwart Jesu so erfahren dürfen in deinem Leben. Wächst dadurch nicht Vertrauen und Mut, auch mit ihm in die Zukunft zu gehen? Vielleicht auch diese Überschrift über diesen Psalm zu deiner Überschrift im Leben zu machen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich wünsche dir das. Ich wünsche mir das. Gott segne uns dazu. Amen. Ich bete mit uns. Lieber Herr Jesus Christus, unser Leben als Menschen ist manchmal sehr wechselhaft. Da gibt es die sonnigen Zeiten und die Durstzeiten. Die sonnigen Zeiten und die schönen Zeiten machen uns nicht so die Probleme. Manchmal entsteht leider das Problem, dass wir dich daran vergessen. Daran erinnere uns aber, dass die schönen und sonnigen Zeiten von dir kommen, und lass uns dankbar werden. Probleme machen uns dann eher die Durststrecken des Lebens. Und wenn wir Hilfe erwarten von Menschen, aber insbesondere von dir als Christen erwarten, verändern der Situation, einen neuen Blick für den Weg in der Zukunft, Herr, hilf uns, dass wir in rechter Art und Weise dich verstehen dürfen als diesen souveränen Gott und nicht den Automatengott. Den souveränen Gott, der schon handeln wird, wenn wir uns an dir orientieren zu der rechten Zeit. Und gib, dass wir deine Klopfzeichen, die David hier in dem Psalm 23 so treffend beschreibt, dass wir deine Klopfzeichen auch für unser Leben erfahren. Dass wir sie wahrnehmen, dass wir sie recht einordnen können, dass wir deine Sprache verstehen. Herr, und lass uns, dass das möglich ist, dass das leichter möglich ist, auch Zeiten der Stille suchen, sodass wir die Klopfzeichen, dein Reden, dein Handeln nicht überhören und übersehen, sondern richtig einzuordnen wissen. Dazu segne du uns bitte. Amen.